Liebe Schwestern und Brüder, es ist ja schon eine gute Tradition, dass ich einmal im Jahr hier in Eringshausen bei euch bin. Ich möchte mit euch heute Gedanken machen über den Wochenspruch, der über dieser Woche steht, und lese noch zwei Verse, die davor stehen, damit wir so ein bisschen in den Zusammenhang dieses Wochenspruchs auch kommen. Ich lese Micha 6, die Verse 6 bis 8. Womit soll ich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einem einjährigen Kalb? Wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Und nun kommt der Wochenspruch. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir bitten, Herr, um deinen Geist, dass du uns deine Kraft verleihst, dass wir das Alte neu verstehen und dann auf deinen Wegen gehen. Wir bitten, Herr, um deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Martin Luther, so wissen wir, und wir erinnern uns ja bald wieder in ein paar Tagen an den Reformationstag. Martin Luther hat nach dem gnädigen Gott gefragt. Der Mensch der Neuzeit fragte nach dem gnädigen Nächsten. Und der Mensch von heute fragt nur noch nach sich selber. Aus diesen drei Polen, Gott, der Nächste und ich, ist in unserer Zeit offenbar nur das Ich übrig geblieben. Sind wir dadurch nicht ärmer geworden? Marianne Gronemeyer, eine Professorin, hat ein Buch geschrieben vor einiger Zeit mit dem Titel, mit dem provozierenden Titel, Das Leben als letzte Gelegenheit. Und damit macht sie deutlich, was uns in der sogenannten Postmoderne, in der wir ja leben, ausmacht. Sie schreibt dort, ich fasse das kurz zusammen, sie schreibt in diesem Buch, der Mensch von heute will eigentlich nur immer Spaß, Freude, Fun haben. Er will immer nur haben, dass alles gut geht und dass ihm alles gelingt und dass es schön ist im Leben. All das möchte er gerne, wer möchte das ja auch nicht. Aber das Leben ist ja nicht so, wie wir alle wissen. Das Leben ist nicht nur Fun und Spaß und Gut und Unterhaltung. Zum Leben gehört beides, Hohes und Tiefes, Lachen und Weinen. Zum Leben gehört alles, beides dazu. Und sie schreibt dann, weil der Mensch das von heute aber nicht wahrhaben will, weil ihn das stört, das Leid und das Traurige, geht er auf Fluchtwege in die Innerlichkeit, in das Private, in Computer, in Alkohol, in Drogen. Neue Religion ist ja jetzt zum Beispiel auch, dass ich Vegetarier oder noch mehr sein muss. Das wissen wir ja alles. Aber irgendwie sind die Fluchtwege ja auch keine Lösung, schreibt sie. Und dann gibt es einige, so endet sie in diesem Buch, einige, die wieder neu nach dem Sinn ihres Lebens fragen. Und ich ergänze, leider fragen sie uns Christen kaum noch, sondern eher andere, Esoterik, New Age, was auch immer jetzt so dran ist. Ich möchte drei Gedanken heute mit euch teilen. Erstens, einer fragt Gott, was kann ich tun? Zweiter Gedanke, Gott sagt, gib dich selbst. Und der dritte Gedanke, Christus sagt, ich habe mich für euch gegeben. Erster Gedanke also, jemand fragt, Gott, was kann ich dir geben? Ich muss gestehen, mir gefällt diese Frage. Denn diese Frage ist ja nicht mehr unsere Frage. Wir sagen eher, wenn wir ehrlich sind, Gott, was gibst du uns? Ich habe doch gebetet um dies oder jenes. Gott, was gibst du uns eigentlich? Aber hier fragt einer, Gott, was kann ich dir geben? Diese Frage kommt uns, wenn wir ganz ehrlich sind, auch uns Frommen, nicht so ganz schnell über die Lippen. Gott, was kann ich dir geben? Als ich noch Krankenhausseelsorge früher machte im Wetzlarer Krankenhaus, da traf ich viele Menschen mit einer schlimmen Diagnose und manche sagten zu mir, ach wissen Sie, Herr Pfarrer, wenn ich hier wieder gut rauskomme aus dem Krankenhaus, wenn die Therapie Erfolg hat, dann will ich mein Leben ein Stück weit ändern mit meiner Familie, mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern und auch mein Verhältnis mit Gott wieder. Dann will ich doch stärker wieder an den glauben, der mich vielleicht durch diese Zeit führt und am Ende wieder gesund macht. Wenn ich dann Wochen später diese Menschen in Wetzlar traf irgendwo, dann sagten sie, Herr Pfarrer, kennen Sie mich noch? Wissen Sie, damals, vor 8 Wochen, damals im Krankenhaus, wo ich so schlimm da krank war, jetzt geht mir es wieder ganz okay. Und dann habe ich gefragt, na und? Sie hatten doch gesagt, dass Sie manches ändern wollten im Leben, auch in der Beziehung mit Gott. Nee, alles klar, es ist so geblieben wie immer, mir geht's gut. Also mir gefällt das ehrlich, wenn einer hier fragt, was kann ich Gott geben? Wir sagen ja manchmal, wenn wir Lobpreislieder singen, wir geben Gott die Ehre. Aber meinen damit eigentlich, wir wollen ein schönes Lied miteinander singen, was uns gefällt. Wir geben Gott die Ehre, das sagen wir schon mal im Gottesdienst. Aber das ist auch alles, was wir im Gottesdienst sagen. Aber hier fragt einer ganz gewaltig, was soll ich dir geben? Brandopfer, einjähriges Kalb, sogar meinen Erstgeborenen soll ich dir den geben, Gott. Vielleicht sagt einer, ich weiß es nicht, Gott. Ich kann dir eigentlich gar nicht genug tun. Vielleicht ist auch jemand da, der sagt, Gott, du bist unersättlich. Vielleicht sagt das einer auch im Widerspruch. Soll ich dir sogar mein Eingeborenes, mein erstes Kind geben? Wir wissen nicht, wie das jemand, aus welcher Motivation jemand das sagt. Und wir wissen von Martin Luther, dem jungen Mönch, dass er sich kasteit hat, geschlagen hat als im Kloster, um einfach Gott die Ehre zu geben, dass er sich körperlich gezüchtigt hat. Was kann ich tun, Gott? Der zweite Gedanke unseres Gotteswortes, Gott sagt, gib dich selber. Gott sagt, du blickst in eine ganz falsche Richtung. Du kannst mir nicht die Ehre geben mit Kälbern und Schlachtopfern und sonst was. Du gibst mir die Ehre, wenn du dich mir selber gibst. Es ist dir gesagt, Mensch, sagt unser Wochenspruch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Erstes also, Gottes Wort halten. Es gibt eine schöne Begebenheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte der große Theologe Karl Barth die Friedensfrage auch mit dem Osten, mit der damaligen Nordie, aber dann entstandenen DDR, lösen. Und die drei Menschen, die damals das Sagen hatten im Osten, waren ja Grote, Wohl, Pieck und Ulbricht. Und er sprach mit denen. Und sie sagten ihm, wissen Sie, Herr Professor Barth, es ist doch das Beste, dass wir Gottes Wort halten. Und dass wir nach dem Wort Gottes leben. Sie wollten Eindruck schinden bei dem großen Theologen. Und er sagte ja vor allen Dingen das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann war das Gespräch schnell zu Ende. Denn sie wollten ja nicht diesen Gott anerkennen. Sie wollten nur so ein bisschen zeigen, dass sie vielleicht nach den Geboten, nach diesem oder jenem leben wollten. Also es ist wichtig, dass wir Gottes Wort erst einmal hören, heute Morgen, begierig hören, voller Erwartung. Wir sind ja heute in unserer Zeit vielen Worten ausgesetzt. Wir kriegen viele Meldungen sofort im Radio, im Fernsehen oder die meisten von uns haben ja ein Smartphone, da sind die News-Ticker eingestellt manchmal. Wir kriegen alles sofort geliefert, was in der Welt so passiert. Wir sind unheimlich vielen Meldungen ausgesetzt. Viele Worte strömen auf uns ein, laute Worte, leise Worte, vieles strömt auf uns ein. Die Kölner sagen so schön, was kriegst du heute nicht alles in den Kopf gekloppt. Das verstehen wir auch hier noch, ne, in Hessen, was kriegst du nicht alles in den Kopf heute gekloppt. Ja, deshalb ist es wichtig, dass wir im Wortschwall unserer Zeit nicht nur die lauten Worte hören, sondern dieses leise, aber lebensschaffende Wort Gottes. Dass wir uns die Zeit nehmen, Gottes Wort zu hören. Dass wir darüber nachdenken. Dass wir mit ihm im Gespräch bleiben. Dass wir hören, was er uns sagen will. Mose sagte seinem Volk Israel kurz vor dem Tod, so steht es im 5. Mose 32, Gottes Wort ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Dass wir Gottes Wort hören und unser Leben danach ausrichten, das ist das Entscheidende. Das will Gott, keine Opfer, sondern wir leben unter dem Zuspruch und Anspruch unseres Gottes. Dann wird es konkret. Gottes Wort halten, sagt unser Wochenspruch, und Liebe üben. Das gehört zusammen, Liebe üben. Jemand hat einmal gesagt, Glaube und Liebe üben ist wie Einatmen und Ausatmen. Ich nehme den Glauben und Gottes Wort für mich an und setze es um in die kleine Münze der Nächstenliebe. Wo man nicht mehr einatmet, stirbt der Mensch geistlich. Wo wir nicht mehr Gottes Wort hören, sterben wir. Aber wo wir nicht mehr ausatmen, sterben wir auch. Wenn wir Gottes Wort nur für uns behalten und sagen, alles andere interessiert mich nicht, dann kennen wir vielleicht große Teile der Bibel auswendig, aber das Leben geht weg, das geistliche Leben. Geistliches Leben will immer Hand und Fuß haben. Geistliches Leben will dem, was wir von Gott empfangen, die Liebe Gottes, dass wir sie weitergeben. Hand und Fuß will unser Glaube haben. Vom Kopf ins Herz, in Hände und Füße geht unser Glaube, wenn er lebendiger Glaube ist. Ich hörte einmal von einer holländischen Kommunität, mitten in Amsterdam im Rotlichtviertel, hatte sich diese Kommunität ein altes Bordell gekauft, neu renoviert. Und dort lebten die Menschen, meistens waren es Männer, glaube ich, es waren nur Männer in dieser Kommunität. Die meisten waren Sozialarbeiter, mitten im Viertel, im Rotlichtviertel von Amsterdam, im Drogenviertel, im Milieu arbeiteten sie. Und sie gingen morgens in die Kapelle, die ebenerdig war, und dann gingen sie an die Arbeit, nachdem sie gebetet hatten und Gottes Wort bedacht hatten. Und abends kamen sie wieder versammelten sich vor dem Altar, um das, was sie mitgebracht hatten, auch an Lasten, die sie getragen, wieder vor Gott zu bringen. Und das Schöne war, das Besondere, von diesem Altar gingen Wellenbewegungen aus, auf dem Boden, in der Kapelle, auf den Flur und auf den Bürgersteig draußen. Das wäre doch was, wenn von unseren Gemeinden solche Wellenbewegungen der Liebe Gottes ausgingen, auch nach draußen, auf dem Bürgersteig, in Ehringshausen und wo auch immer. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, unser Leben besteht in zweierlei, im Beten und im Tun des Gerechten, dass wir mit Gott leben, dass wir auf Gottes Wort hören und dass wir auch handeln, wie Gott es will, in unserer Welt. Dieses Wort, lass die böse Welt da draußen, mit der wir dich nichts zu tun haben, ist sicherlich kein christliches Wort, sondern wir sind als Christen mitten hineingestellt in die Welt mit unserem Zeugnis und mit unserer Liebe. Und der dritte Gedanke unseres Wochenspruchs, Liebe üben, Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Demütig sein. Als ich noch Konfirmandunterricht gegeben habe, war das für die Konfirmanden ja immer ganz schwierig zu begreifen, was eigentlich Sünde ist. Weil in den meisten Elternhäusern dieses Wort auch kaum noch vorkam, außer Bußgeldsünder oder Parksünder oder sonst wie. Aber sonst kam dieses Wort ja gar nicht mehr vor. Auch zu Hause nicht. Ich kann mich erinnern, als wir das Abendmahl besprochen hatten und die Konfirmanden zum ersten Mal dann zum Abendmahl gingen, dann kam einer nicht. Kann ja sein, dass die was vorhatten, die Familie. Und in der nächsten Stunde haben wir dann darüber gesprochen, was das Abendmahl bedeutete. Und die Konfirmanden haben das auch gesagt. Und dann, warum warst du denn nicht da? Ach, ich war zu Hause. Meine Mutter hat gesagt, Abendmahl hätte irgendwas mit der Sünde zu tun. Und so ein schlechter Kerl wäre ich nicht, ich soll lieber zu Hause bleiben. Also, demütig sein, was Sünde ist, vor Gott, kannten die Konfirmanden ganz schwierig. War schwierig, mit ihnen das klar zu machen. Dann habe ich sie gebeten, einfach Illustrierte mitzubringen. Einfach, was sie zu Hause so hatten, die Eltern. Und wir haben dann so Tapetenrollen gemacht und so Collagen. Die haben was ausgeschnitten und geklebt unter der Überschrift, wenn der Mensch Gott sein will. Das ist ja Sünde, wenn der Mensch Gott sein will. Das war die Überschrift. Dann haben sie schnell was gefunden, haben die ausgeschnitten, Mord, Totschlag, Raub und so weiter. Also haben sie schnell gemerkt, wenn der Mensch Gott sein will, das ist nicht gut für unsere Gesellschaft. Und das merken wir heute. Wenn die Putins Gott sein wollen, fließt Blut. Wenn die Hamas und die Hisbollah Gott spielen wollen, fließt Blut. Wir merken, demütig sein vor Gott heißt, seinen Willen tun und nicht sich selber an die Stelle Gottes setzen zu wollen. Deshalb ist das so wichtig, dass wir demütig sind vor unserem Gott. Der dritte Gedanke unseres Gotteswortes heute Morgen, Christus hat sich für uns gegeben. Eigentlich könnten wir sagen, kann die Predigt zu Ende sein. Wir sind ja im Alten Testament. Liebe üben, Gottes Wort halten, demütig sein vor deinem Gott, reicht ja. Aber wir wissen, es reicht nicht. Wir sind immer wieder Sünder, auch wenn wir uns noch so bemühen. Wir sind immer wieder begnadigte Sünder. Von daher spielt das Kreuz eine ganz besondere Rolle für uns heute, für uns Christen. Der jüdische Maler Marc Chagall, ich mag diese Bilder sehr von ihm, der hat ein Bild geschaffen, was mich, als ich über dieses Gotteswort von heute Morgen nachdachte, auch nachdenklich gemacht hat. In dem Bild stellt er dar, wie Abraham seinen Sohn opfern soll. Wir kennen ja alle diese Geschichte. Und da kommt dann der Engel, den sieht man auch auf dem Bild, der sagt, nein, du sollst den Sohn nicht opfern, da ist ein Widder. Aber Chagall malt dann noch was anderes hinzu. Er malt ganz am Hintergrund Christus, der das Kreuz trägt. Der Jude Chagall malt im Hintergrund, dass Christus das Kreuz trägt. Da ist das einmalige Opfer geschehen, am Kreuz von Golgatha. Im Ohnmächtigen am Kreuz wird die Macht der Liebe Gottes sichtbar. In der Schwäche des Gekreuzigten wird deutlich, dass er eine Schwäche für uns Menschen hat, die ja gerade seine Stärke ist. Als ich hier neu in Wetzlar war, schon viele Jahre her, habe ich auch Besuche gemacht in der Uniklinik in Gießen. Natürlich lagen ja auch Gemeindeglieder. Und als ich zum ersten Mal auf diesem großen Gelände der Uniklinik war, man kann sich ja da verlaufen, wer da schon mal jemanden gesucht hat, der weiß, wie schwierig das ist da, da fiel mein Blick auf das alte Chirurgiegebäude. Es ist inzwischen erneuert, hinten ist ein Neubau, aber die Front steht noch, diese alte Front. Und auf dieser Front steht in lateinischer Sprache, ich sage es gleich auf Deutsch, Chirurgie, wir verletzen, um zu heilen. Das ist die Aufgabe der Chirurgen. Die müssen was schneiden, damit der Mensch leben kann. Krebsgewebe rausschneiden oder was weiß ich. Damit der Mensch, wir verletzen, um zu heilen. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, diese lateinische Inschrift auf dem alten Gebäude der Chirurgie, habe ich gedacht, genau das ist das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Er lässt sich verwunden, damit wir heil werden. Es und dann habe ich wenig später gelesen von dem Theologen Ewald Jüngel, er hat einmal gesagt, es gibt eine Wunde, die darf nie heilen, das ist die Wunde Jesu am Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm, so sagt schon der Prophet Jesaja, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese Wunde ist die Wunde, die unser Heil bringt für uns, denn wir bleiben Sünder, begnadigte Sünder, aber werden nie vollkommen sein, sondern wir wissen, wir brauchen diese Liebe, die vom Kreuz Jesu Christi herkommt. Gott spricht uns seine Gnade zu und erhebt einen Anspruch auf unser ganzes Leben. So hat es die Barmer Theologische Erklärung 1934 gesagt, Gott spricht uns die Gnade zu, aber er erhebt auch einen Anspruch auf unser Leben. Und dann geht es weiter, wir verwerfen die falsche Lehre, es war ja gegen die deutschen Christen gerichtet damals, wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren und Führern zu eigen wären. Wir stehen unter der Gnade und unter dem Herrschaftsanspruch Jesu Christi. Und Jesus Christus sagt das so, dieses Wort, diesen Wochenspruch. Er sagt es so, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von allen Kräften, mit dem ganzen Gemüt und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir beten. Es ist uns gesagt, was Gott von uns fordert, Gottes Wort halten. So bitten wir für alle, die sich um Recht und Gerechtigkeit bemühen, lass sie nicht müde werden, deinen Willen unter uns Gestalt zu geben. So bitten wir für alle, denen Recht und Gerechtigkeit vorenthalten wird, lass sie nicht ungeduldig werden, dass sie keinen anderen Ausweg als die Gewalt mehr sehen. Es ist uns gesagt, was Gott von uns fordert, Liebe üben. So bitten wir für alle, die lieben und geliebt werden, lass sie glücklich werden, Botschafter und Botschafterin deiner Liebe sein zu dürfen. So bitten wir für alle, die sich ungeliebt und allein gelassen fühlen, lass sie nicht verzweifeln, dass auch zu ihnen deine Liebe unterwegs ist. Es ist gesagt, was Gott von uns fordert, demütig sein. So bitten wir für alle, die dich fürchten und lieben, lass sie deinen Frieden kosten im Leben und im Sterben. So bitten wir für alle, die dich nicht mehr kennen wollen, lass du für sie weiterhin deine liebende Treue gelten. Und der Friede Gottes, der so viel mehr ist, als wir überhaupt begreifen können, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt ein Leben für Gott.